Was wird wohl aus diesem Kind werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? In der Tat, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass neben dem Geburtsfest der Mutter Gottes und des Heilandes nur Johannes der Täufer und seine Geburt eben liturgisch gefeiert werden und das mit einem ganz besonderen Hochfest heute in diesem liturgischen Jahr 2023. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Leute spüren, dass da Gott mitten im Spiel ist bei der Empfängnis dieses Johannes und dann auch bei seiner Geburt. Die Umstände sind keineswegs alltäglich, sondern geradezu einzigartig und auch unwiederholbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir bezeichnen den Täufer als den Vorläufer des Herrn. Aber macht das eigentlich schon seine Berühmtheit aus? Macht das schon seine Besonderheit aus? In einem gewissen Sinn schon, denn er vermittelt ja seinem Volk Israel, dem auserwählten Bundesvolk Gottes, seinen Messias, seinen Erlöser, seinen Erretter, seinen König Jesus Christus, auch wenn Israel das so gar nicht wahrhaben will. Und mit Christus beginnt die Endzeit, das heißt, es beginnt eine neue Ära der Heilsgeschichte, die auch in ihrer Qualität dann nicht mehr steigerungsfähig ist. Johannes bildet gewissermaßen den Übergang, die Brücke von dem Alten Testament, beschränkt sozusagen auf das alttestamentliche Bundesvolk, hin auf die Kirche aus Juden und Heiden. Er vermittelt, versucht es jedenfalls, den Retter nicht nur für Israel, sondern den Erlöser der Welt überhaupt, Jesus Christus. Und das muss uns auch einmal eigentlich zum Denken anregen. Warum braucht denn Jesus überhaupt einen Vorläufer? Hätte er nicht einfach an Weihnachten die Welt kommen können, groß geworden und gesagt, Freunde, hallo, da bin ich. Nein, der Herr kommt nicht in diese Welt, um bei den Menschen zu sein. Das wäre viel zu wenig, sondern er kommt, um in die Herzen der Menschen eingehen zu können, um der König ihrer Herzen zu sein. Und da muss einer her, der dann mal appelliert an die Leute und sagt, macht eure Herzen leer, macht eure Herzen frei, bekehrt euch ganz und gar zu diesem euren Messias, der nicht nur im Kommen ist, sondern der bereits in dieser Welt ist, auch wenn er noch nicht in sich in der Öffentlichkeit sozusagen vorgestellt hat. Das öffentliche Leben Jesu beginnt ja erst, als er selbst schon etwa 30 Jahre alt war, mit der Taufe im Jordan durch eben diesen Johannes. Und Johannes ist dann derjenige, der eben appelliert, der die Israeliten einlädt, mit ihm hinauszugehen an den Jordan in die Wüste. Diese Wüste, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist notwendig, weil der Mensch in der Geschäftigkeit des Alltags und der Geschäftigkeit dieser Welt Christus nicht finden kann. Der ist ja ständig abgelenkt. Da ist ja dauernd irgendwo was anderes. Sie hätten ja heute sogar noch nicht mal mehr in der Wüste ihre Ruhe, ne? Da ist das Handy da und es geht nur in einer Tour, ne? Liebe Brüder und Schwestern, Herrn, ja, Sie schmunzeln. Ich parodiere das einmal so. Was bedeutet denn das eigentlich unter christlichen Gesichtspunkten? Würden Sie sagen, was soll das bedeuten? Sie gewinnen überhaupt keine Tiefe. Sie können überhaupt sich nicht mal auf den Herrn konzentrieren, weil dauernd irgendwo einer dazwischen hängt. Sie können sich überhaupt nicht auf den Herrn konzentrieren, wenn der Sie ansprechen will, sind Sie besetzt. Ich unterstelle das jetzt nicht einfach Ihnen. Aber die Leute, die sind besetzt. Dauernd ist irgendetwas anderes. Und wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich? Wie wichtig ist denn das eigentlich? Das ist nur banale Kram. Das ist nur banale Kram. Es gibt leider heute keine Wüste mehr, könnte man sagen, wo der Herr noch wirklich erreichbar wäre. In dem Sinn, dass man sagt, man kann sich wirklich mal ungestört auf ihn und das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit auf ihn konzentrieren und sozusagen eine gewisse Tiefe auch erreichen, eine geistliche Tiefe, eine meditative Tiefe, wenn ich das einmal so sagen darf. Es gibt nur noch, und das umso mehr, die Wüste der Herzen. Die verwüsteten Herzen, liebe Brüder und Schwestern, die es so nötig hätten, in die Wüste hinausgeführt zu werden, um in der Wüste, das klingt beinahe paradox, nicht mit Regenwasser, sondern mit dem lebendigen Wasser des Heiligen Geistes und des lieben Gottes befeuchtet und befruchtet zu werden. Johannes ist selbst derjenige, der nicht nur an die Menschen appelliert, sich radikal, das heißt ihre Herzen radikal Gott zuzuwenden, vor allen Dingen in Liebe zuzuwenden, sondern er ist ja der, der ganz entweltlicht lebt. Johannes der Täufer wäre auch in unserer modernen Zeit mit Handy absolut nicht vorstellbar. Man muss sich nur einmal diese abgerissene Gestalt vor Augen führen, mit seinem Kamelhaarmantel und mit wie er eben ausgesehen hat. Absolut nicht attraktiv, könnte man sagen. Aber der Welt abgestorben. Er ist die Stimme des ewigen Wortes Gottes. Er ist ganz Dienst, ganz Bereitschaft für dieses Wort, das Christus ist. Und er lässt auch in dieser Welt die Welt nicht an sich heran, geschweige denn in sich hinein. Wir können nicht einfach auch aus der Welt aussteigen, aber sich das einmal bewusst zu machen und dann einmal zu fragen, wo kann ich denn wirklich Abschied nehmen aus dieser Welt? Wo kann ich denn dieser Welt absterben? Wo kann ich denn mir absterben und dann trotzdem noch leben, ohne deswegen schon verelenden zu müssen oder überhaupt nur noch überleben zu können. Wir haben uns ja auch im Christentum sehr gut eingerichtet, zumindest in unseren Breiten. Es ist alles sozusagen angepasst an den Luxus, den wir schon seit Jahrzehnten leben. Alles schön integriert. Christentum stört eigentlich nicht mehr. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Täufer ermahnt und appelliert an die Israeliten, sich von ihren Sünden zu trennen und dadurch eben sich Christus, der ihnen entgegenkommt, ganz zu öffnen und zuzuwenden. Da wird wieder deutlich, es dreht sich alles um die Sünde. Die ist sozusagen der Knackpunkt, wie man da ja auch heute sagt. Warum? Weil nur die Sünde von Gott trennt. Gäbe es die Sünde nicht, hätten wir ja wirklich wunderbare Zustände. Sünde ist nicht eine Nebensache, sondern Sünde ist sozusagen die Hauptsache, auf die wir ein Augenmerk richten müssen, weil sie uns von Gott trennt. Das heißt, der Mensch hat zuallererst einmal auf Gott zu achten, darauf zu achten, dass Gott in seinem Herzen als König thront und dann eben auch darauf zu achten, dass er davon nicht durch die Sünde getrennt wird. Und wenn das dann ist, naja, dass das dann wieder ausgeräumt wird im Beichtstuhl. Und dann auch diese Demut des Täufers. In dem Moment, als dann der Herr wirklich in der Öffentlichkeit auftritt, sagt er zu seinen Jüngern, die er geistlich belehrt hat, deren geistlicher Lehrer und Führer er bisher gewesen ist: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und sie begreifen sofort, was der Täufer ihnen sagen will. Er sagt: Ihr sollt euch nicht an mich klammern. Ich bin nicht der Erlöser. Ich kann euch nicht erretten, sondern ihr müsst euch an ihn halten. Sie verstehen sofort diese Botschaft und gehen von ihm weg zu Christus hin. Er bindet die Menschen nicht an sich. Und so wird etwas deutlich, gerade auch indem er seine Jünger, bisherigen Jünger zu Christus schickt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was eigentlich jeden Priester, jeden Apostel, jeden Seelsorger im eigentlichen Sinne auszeichnen müsste. Und was Johannes von sich selbst sagt, im Johannesevangelium 3,29: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, auch wenn ich in der Heilsgeschichte eine besondere Bedeutung habe, für die ich nichts kann, für die ich erwählt bin, für die ich auch bevollmächtigt bin, für die ich ausgestattet bin, von eben diesem Wort schon im Mutterschoß. Er ist der Brautführer. Der Apostel, der Priester, insbesondere, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Pfarrer für seine Gemeinde. Er muss für seine Gemeinde, die ja Teil der Kirche sind und die Kirche ist seine Braut, für diese Bräute muss er der Brautführer sein für den ewigen Bräutigam Jesus Christus. Damit die Hochzeit gelingt, damit die Vereinigung gelingt von Braut und Bräutigam. Das ist das Geschäft des zölibatären Gemeindepfarrers und Priesters überhaupt. Wie bewusst ist das eigentlich? Wie bewusst ist das eigentlich, dass er ja der Brautführer sein soll? Was erwartet eine Gemeinde von einem Pfarrer, wenn da ein Pfarrerwechsel ist und jetzt kommt ein neuer? Die Kirche ist rammelvoll. Wir wollen jetzt mal gucken, ne, was das für einer ist, wie sieht er dann aus? Und solche Sprüche dann, wie alt ist er dann? Und vielleicht wird er uns sogar beerdigen. Das sind alles Sätze, die ich gehört habe, als ich hier vor 33 Jahren als Pfarrer hierher kam. Der wird uns mal beerdigen. Liebe Leute, ist das denn meine Aufgabe, die Toten zu begraben? Das ist doch, hat doch nur eine Randbedeutung. Ich bin, stehe doch für Leben und nicht für Tod. Ein Priester steht doch für ewiges Leben und nicht für den Tod. Wenn Sie mit Christus gelebt haben, wenn er auf der König Ihrer Herzen war, kann an Ihrem Grab stehen, wer will oder auch überhaupt keiner, das macht Ihnen da oben keinen Winter und keinen Sommer. Um das mal ganz knallhart zu sagen. Ich sage es deswegen so ungeschminkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um mit diesen völlig falschen Vorstellungen da mal aufzuräumen. Wie wichtig ist die Beerdigung? Unwichtig. Die Kirche steht für ewiges Leben. Es ist eigentlich kaum begreiflich, wie wenig das eigentlich bewusst ist unter der Bevölkerung. Wie wichtig das Nebensächliche, Unwichtige ist und das, worauf es tatsächlich ankommt. Die Hygiene der Seele, wie ich es auch manchmal schon genannt habe, das ist eigentlich mehr oder weniger Nebensache. Im Großen und Ganzen, darum, ich unterstelle das keinen von Ihnen, aber ich mache das ganz klar bewusst. Apropos, wenn ich schon von Beerdigung rede, dann wäre es wichtig, dass der Priester vorher da ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Da braucht man ihn aber in der Regel nicht, sondern erst bei der Beerdigung. Dann sind alle Züge aber abgefahren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das auch in aller Deutlichkeit und Klarheit. Einem Verstorbenen können keine Sakramente mehr gespendet werden. Der Priester als Brautführer, wie ein Johannes der Täufer oder auch wie schon Mose. Und Mose führte das Volk Gott entgegen. Was ein wunderschöner Satz. Kurz und bündig, in dem alles zum Ausdruck kommt, was die Sache eines Führers, eines Volkes, des Volkes Gottes ist. Egal wie groß, ob das der Pfarrer für seine Gemeinde ist, ob das der Bischof für sein Bistum ist, ob das der Papst für die Gesamtkirche ist, spielt da gar keine Rolle. Und Mose führte das Volk Gott entgegen. Und Johannes der Täufer führte das Volk Israel seinem Erlöser entgegen. Und das geschieht zuallererst einmal, indem auch gerade der Priester den Leuten sagen muss, das Schlimmste, was passieren kann, die Katastrophe der Menschheit, ist die Sünde. Und die Notwendigkeit, sich von der Sünde zu trennen, um innigste Gemeinschaft mit Christus zu haben. Dass Christus in unseren Herzen lebt. Dass wir, auch wie es uns Johannes vorgelebt hat, der Welt absterben. Die Welt ist unwichtig. Die Welt sollen wir nur benutzen als Mittel und Zweck, um in den Himmel zu kommen und das irdische Leben als Zeit der Bewährung unserer Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Das heißt, als Zeit, dass wir auch den Appell des Täufers, wie auch jedes Priesters, der sich immer auch in einem gewissen Sinne mit diesem Täufer identifizieren soll, oder auch mit Mose, erst recht natürlich mit Christus freilich, dass er die Menschen wirklich mit Christus vereinen kann. Für mich ist dieses Bild von dem Brautführer ein ganz wunderschönes Bild, mit dem ich mich total identifizieren kann. Ja, das wollte ich für Sie immer sein. Brautführer zu Jesus Christus, Sie als seine Bräute, unabhängig von ihrem natürlichen Geschlecht, auch die Männer sind dann Bräute, mit dem Herrn, dem ewigen Bräutigam, vermählen. Lassen Sie sich mit ihm vermählen und appellieren Sie selbst unaufdringlich auch an Ihre Umwelt, wenn Sie dazu Gelegenheit haben, dass Sie sich mit Christus, dem Bräutigam, als dessen Bräute vermählen lassen sollen. Amen.